Unibet. Episode 101. Mario Huber, Stürmer, Red Bull Salzburg.
Ich habe am Anfang eigentlich immer daheim gesagt, nein, was, das ist eigentlich nicht so mein Titel jetzt, gell. Ich habe eigentlich nichts dazu beigetragen. Aber wie gesagt, es war wieder die Mannschaft eigentlich, was sagt, hey Hupsi, du warst das ganze Jahr da, du warst jetzt im Playoff mit, du warst jeden Tag für uns da. Wir waren für die da und wir haben das zusammen gemacht, gell. Also die haben mir das glauben lassen einfach und mich teilhaben lassen an dem Erfolg, was halt brutal schön war. Logisch wäre es schöner gewesen am Eis. Aber wie gesagt, heuer ist eine neue Chance und ich werde alles dafür tun, dass es hoffentlich wieder so ausgehen wird.
Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on! Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht?
Unibet Hockey O'Clock. Nach den ersten 100 Folgen von Unibet Hockey O'Clock ist vor den mindestens nächsten 100 Folgen von Unibet Hockey O'Clock und auch in Episode 101 geht es mit der gewohnten Star Power weiter. Es ist eigentlich fatal, dass es bis Dezember gedauert hat in der aktuellen Staffel, bis der erste Vertreter von Red Bull Salzburg Unibet Hockey O'Clock die Aufwartung macht. Das ändert sich jetzt Gott sei Dank und ich freue mich extrem, dass niemand geringerer als Mario Huber sich jetzt in der Leitung befindet. Mario, freue mich sehr, dass du für Unibet Hockey O'Clock die Zeit nimmst.
Sehr gerne. Hallo Martin.
Mario, wir nehmen das Gespräch an einem Montag auf. Das Gespräch erscheint am Mittwoch. Es liegt also noch euer Duell mit dem HC Pustertal dazwischen, wo sie sicher noch ein klein wenig was tun kann. Aber wenn wir jetzt mal auf die vergangenen Wochen zurückblicken und isoliert oder in Konsequenz das vergangene Wochenende betrachten, wie wichtig war dieses Doppel mit Siegen gegen Innsbruck und Bozen für Red Bull Salzburg?
Ja, ich glaube, es war brutal wichtig für uns wieder einmal ein Erfolgserlebnis zu schreiben, sage ich einmal so. Wir haben es nicht leicht gehabt jetzt mit ein paar Kranke und Verletzungen. Die Mannschaft kommt jetzt aber wieder langsam zurück und wie gesagt, die zwei Spiele waren sehr wichtig. Speziell auch das Bozen-Spiel. Wir haben die ersten zwei gegen die verloren und wollten auf keinen Fall das dritte auch verlieren.
Jetzt kommt das immer wieder mal vor in einer langen Saison, dass man in Niederlagenserien quasi reinstolpert. Seltener bei Red Bull Salzburg als vielleicht bei anderen Teams. Aber spätestens nach der 0-Niederlage in Graz hat die österreichische Eishockeywelt angefangen mal zu sagen, hoppla, was ist da passiert? Und gerade wenn man sich so denkt, okay, das dürfte dann wahrscheinlich eher ein Ausrutscher werden, kommt 5 Tage später, oder ein Ausrutscher gewesen sein, kommt 5 Tage später dann die nächste 0-Niederlage dazu. Das war zu dem Zeitpunkt dann auch schon die zweite in Serie mit dem Ausscheiden in der Champions Hockey League sogar die dritte an der Zahl. Wo ist so der Zeitpunkt in einer Niederlagenserie, wo man beginnt zu grübeln, was gerade nicht läuft?
Ich glaube, es ist schwierig. Man hat in Graz, es war für uns brutal schwierig, da zwischen die zwei Rögle-Spiele im Rhythmus zu bleiben und schauen, dass es so weiterläuft wie eben das Heimspiel gegen Rögle. Ist dann total in die Hosen gegangen, würde ich mal sagen, in Graz, die Generalprobe. Wir haben überhaupt nicht unser Eishockey gespielt. Ja, dann auf der anderen Seite springt die Scheibe halt nicht. Wir arbeiten uns keine guten Chancen. Und dann verliert man so ein Spiel auf einmal zu null und man fragt sich dann schon selber, wie geht das eigentlich, gell? Was hat man falsch gemacht? Aber wie gesagt, wir haben Gott sei Dank einen guten Staff um uns herum, wir analysieren alles sehr gut, schauen uns die Spiele an, schauen uns an, was wir besser machen können und probieren halt aus den Niederlagen dann auch zu lernen, dass uns sowas dann nicht mehr passiert.
Gerade das Spiel in Graz finde ich extrem spannend und da muss man Red Bull Salzburg einmal mehr auch ein klein wenig Tribut zollen, dass sie die österreichischen Fahnen im internationalen Bewerb der Champions Hockey League so lange so hoch gehalten haben und gegen den amtierenden Champions Hockey League Sieger Rögle Engelholm darf man dann wahrscheinlich auch mal ausscheiden, wenngleich die Art und Weise für dich, für euch natürlich extrem bitter ist. Aber wenn man diese zwei Saison-Highlights hat, wenn man weiß, man hat eines der besten Eishockey-Teams Europas zweimal binnen einer Woche vor der Brust und dazwischen die in Anführungszeichen Pflichtaufgabe in der Ice Hockey League. Wie schwierig ist es da, den Fokus zu behalten oder sich auch für sowas zu motivieren?
Ja, es sollte eigentlich nicht schwierig sein, weil wir werden ja genau für das, ist unser Beruf. Wir sollten unser Eishockey jedes Spiel zeigen. Wie gesagt, vielleicht ist da schon ein bisschen mit Krankheiten zu kämpfen gewesen bei einigen Spielern. Der Fokus ein bisschen falsch angelegt worden. Wie gesagt, die Gründe sind dann schwierig zu finden. Man sieht es dann aber am besten am Video. Das Video lügt nicht. Und wenn man da teilweise sieht, wo wir in Graz umgefahren sind, waren wir weit weg von unserem Gameplan. Ja, wie gesagt, darf uns nicht passieren. Und es sind aber alle Menschen, haben da einen Fehler gemacht. Und wie gesagt, wir haben es uns dann angeschaut und leider nicht schnell genug gelernt für die Röglepartie.
Ich höre auch gleich auf, mit dem Finger in der Wunde zu bohren oder noch mehr Salz nachzukippen. Aber ich finde das immer spannend. Und mit dir gibt's einen Profi, der da immer sehr, sehr ehrliche und auch sehr offene Worte findet, gerade auch in TV-Interviews. Jetzt hier bei Unibet Hockey O'Clock haben wir natürlich etwas mehr Platz und etwas mehr Zeit, um auch so Dynamiken innerhalb von einer Niederlagenserie, die es in Salzburg ja auch so selten gibt, zu plaudern. Die Champions Hockey League mal ausgeklammert, nur die Eishockey League, da gab es letzten Endes 4 Niederlagen in Serie. Es hat dann am vorvergangenen Wochenende noch eine gegen Linz am Sonntag gefolgt und dann gab es bei den Pioneers eine Verlängerung, Niederlage im Shootout. Diese 4 negativen Erlebnisse im Ligabetrieb aneinandergereiht und für sich betrachtet, wo war der Tiefpunkt für deine Wenigkeit?
Ja, ich glaube, dass das schon früher angefangen hat. Also es hat sich alles aufgestapelt. Das ist nicht, dass jetzt dann du fährst nach Feldkirch und verlierst das Spiel und das hat alles in Feldkirch angefangen. Es haben sich ein paar Kleinigkeiten in unser Spiel eingewurmt, sage ich einmal, den wir dann einfach nicht schnell genug wieder rausgekriegt haben. Da soll kein Ausrede sein, mit dem Kranke gehabt, Verletzte, aber trotzdem eigentlich ein super Line-Up mit unseren jungen Spielern, was wir immer haben. Und also es war genug Qualität da. Wir haben es dann einfach nicht aufs Eis gebracht. Und das war, vielleicht waren auch viele oder manche Spieler waren weg und dann haben sich andere gedacht, okay, ich muss jetzt mehr machen. Aber das ist halt dann, es ist menschlich, dass man meint, man muss mehr machen, aber eigentlich einfach unser Eishockey weiterspielen, auf unserem Level bleiben, jeder seine Rolle machen, wäre mehr wie genug. Aber das ist dann so ein schmaler Grat, wo man so schnell abdriften kann. Und das ist uns halt da einfach passiert. Und wie gesagt, die letzten 2 Spiele, jetzt Innsbruck und Bozen, waren auch nicht perfekt. Ja, man hat das Resultat, hat man gekriegt, aber man kann trotzdem immer oder man muss immer noch aus den Partien lernen, weil das noch nicht unser Eishockey ist, wo man dann vor die Playoffs sein wollen.
Man merkt aber schon, dass da ein Liga-Crack spricht, der weit über 400 Spiele mittlerweile in der heimischen Liga absolviert hat. Du hast insofern auch die Ruhe weg. Gleichwohl kann ich mich auch an Zeiten in Salzburg erinnern, wo bei einer sich anbahnenden Niederlagenserie dann schon mal im Katalog geschmökert worden ist, welche ehemaligen NHLer denn vielleicht auch gerade am Markt verfügbar sind. Verpflichtungen jedweder Art sind in dieser Niederlagenserie auch ausgeblieben. Im Gegenteil, es ist sehr viel Talent auch aus der Akademie eingesetzt worden. Es ist sehr viel junges Blut auch geflossen, wenn man so will. Das hört sich jetzt ein klein wenig martialisch an, aber es sind einfach viele junge einheimische Kräfte auch eingesetzt worden. Gab's während dieser 4 Niederlagen mal einen Moment, wo jemand in der Kabine aufgestanden ist und gesagt hat, so Jungs, jetzt reißen wir uns zusammen und jetzt gehen wir raus und gewinnen, vielleicht sogar in Innsbruck, oder hat's diesen Moment noch nicht gebraucht, wo jemand gesagt hat, so jetzt reißen wir uns mal alle im Riemen?
Bei uns, wir haben so viele Lieder in der Kabine, also es stehen schon hin und wieder Leute auf, weil genug ist genug. Wir spielen nicht umsonst bei Red Bull Salzburg und unser Standard oder wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir gehen so in ein Spiel ein und wenn wir dann so abdriften vor unserem Eishockey und unserem Gameplan, das soll man nicht akzeptieren. Es will auch keiner akzeptieren, weil, wie gesagt, jeder will das Spiel gewinnen. Aber wie gesagt, es gibt in Bomsche, in Thomas Raffel, in Peter Schneider, in Heinrich, egal. Und wenn es einmal ein Junger ist, ein Paul Huber oder ein Peter Hochkofler, es hat bei uns halt jeder das gleiche Wort. Egal, Ausländer, jung, alt. Wenn jemand was sagt, wird zugekocht, weil wir auch untereinander lernen können voneinander. Und das ist, wie gesagt, über die Saison sicher sehr wichtig, dass sich niemand ausgegrenzt fühlt. Und jeder weiß, dass seine Stimme auch was zählt, wenn er was zum Sagen hat oder wenn er was sagen will.
Und wie intensiv in Salzburg auch am Erfolg gearbeitet wird und dass es diese Erwartungshaltung nicht umsonst gibt, jedes Spiel gewinnen zu wollen, das hat Matt McIlvain vor einigen Monaten auch an dieser Stelle hier bei Unibet Hockey O'Clock schon dargelegt. Das ist ein positiv besessener, ein Eishockey-Verrückter und wenn es nur im geringsten Maße diesen Trickle-Down-Effekt auch im Staff gibt, dann wird das auch anderen Orten nicht der Fall sein, weil du es angesprochen hast. Man arbeitet dann an den Kleinigkeiten. In Graz ist man irgendwo um den Dunk gefahren, schaut sich dann das Video an, versucht zu analysieren, was man besser machen kann. Was waren konkrete Dinge, die in den vergangenen 2 Siegen besser gelaufen sind als in den vorangegangenen 4 Niederlagen? Was sind diese Kleinigkeiten, wenn du es tatsächlich auf den Punkt bringen müsstest?
Ich glaube, bei unserem System ist es der Support komplett am ganzen Eis. Also wenn wir einen Spieler auf der gegnerischen Blauen haben und 4 im eigenen Drittel, dann funktioniert unser System einfach schon immer. Wir müssen alle schauen, dass wir uns gegenseitig unterstützen am Eis. Schauen, dass wir miteinander als Five-Man-Unit auf und abfahren, dass wir alle zusammen sein, sich jeder unterstützt. Und dann ist sicher auch noch ausschlaggebend unser Spiel mit der Scheibe. Das meiste, was wir hergeben, ist, wenn wir die Scheiben verlieren, irgendwo deppert auf der Blauen oder die Scheiben nicht tief kriegen. Aber das startet halt dann wieder mit Eislaufen und sich gegenseitig unterstützen. Wie gesagt, man möchte automatisch, wenn wir ein gutes Spiel haben, ist jeder nah beieinander, jeder gibt dem anderen Spieler, der die Scheibe hat, sofort einen Support oder man ist eine Option für den, sollte man sie brauchen. Und wenn's nicht läuft, dann sieht man halt, wie ein Spieler wieder am Bogen irgendwo fährt, obwohl er eigentlich bremsen sollte oder ja, da kommen dann einfach so Kleinigkeiten rein, was halt dann unserem Spiel, unserem aggressiven Eishockey brutal wehtun und dann laufst halt nur der Scheiben nach und dann schaust du oft ja, nicht so gut aus am Eis.
Möchte zu einem der Wendepunkte am vergangenen Wochenende zurückgehen, nämlich das Spiel in Innsbruck. Hätte vor der Saison jemandem gesagt, am 2. Dezember wird bei Innsbruck gegen Salzburg der Tabellenführer zu sehen sein, dann hätten wahrscheinlich 99,9% der Eishockey-Fans gesagt, ja klar, Salzburg spielt, ja. Rollenverteilung ein ganz klein wenig anders. Wie war es auch für dich mit deinem Hintergrund beim HCI groß geworden zu sein, nach Innsbruck zu kommen und zu wissen, hoppla, wir spielen hier heute gegen den Tabellenführer?
Ah ja, für uns eine super Prüfung gewesen. Man weiß, dass das als offensiv, ich glaube, keiner schießt so viele Tore wie Innsbruck. Ja, und das war für uns, unser Eishockey fängt defensiv an. Wir haben gewusst, wir brauchen eine gute Leistung. Defensiv gegen die, wir dürfen keine blöden Turnovers machen oder die Scheiben irgendwo verlieren, weil die halt einfach lauern. Und wenn die ja 2-1 oder 3-2 kriegen, die Scheiben ist wahrscheinlich im Tor drinnen. Aber wie gesagt, es war richtig ein geiles Spiel. Die Halle war ausverkauft. Für Innsbruck unglaublich, dass es ihnen so läuft. Also es ist schon lässig, wieder so eine Mannschaft zu sehen, dass es auch funktioniert und dass es so läuft. Wie gesagt, für mich persönlich in Innsbruck spielen sowieso immer geil. Also dass wir gewonnen haben, war natürlich für uns wichtig und gut für den Schritt aus dem Negativen wieder raus.
Und das ist auch perfekt umrissen und ich glaube, es geht vielen auch neutralen Eishockey-Fans so, dass es erst einmal schön zu sehen ist, was in Innsbruck gerade passiert, auch wie es passiert, nämlich mit spektakulärem Eishockey und dann vielleicht auch als kleine Randnotiz am kommenden Sonntag, gibt's erstmals in dieser Saison beim Puls 24 Hockey Matchday auch den HCI zu sehen, ausgerechnet gegen Red Bull Salzburg und deine Wenigkeit, das quasi 1,5 Wochen nach dem Erfolgserlebnis in Innsbruck, also kann man gleich weiter Punkte gut machen auf den immer noch Tabellenführer Stand jetzt. Wie ist es für dich in Innsbruck und wenn man auf den Spielbericht blickt, beziehungsweise auf das Scoresheet, da steht auf einmal 2-1 Mario Huber in Spielminute 32, da mit dem temporären Führungstreffer auch ein klein wenig die Luft aus der heimischen Halle rauszulassen. Wie ist es da als Torschütze auf Innsbrucker Eis?
Ah, ja, es ist prinzipiell für mich ist immer schön, wenn ich ein Tor schieße, egal wo. Aber Innsbruck ist natürlich schon besonders. Also ich habe Eislaufen gelernt dort. Ja, wie gesagt, ich bin aufgewachsen, war immer Heimplayer ein bisschen. Und ja, wie gesagt, es ist schön, wenn man in Innsbruck trifft. Natürlich auch schön, dass wir gewonnen haben. Aber wie gesagt, der Sieg zählt sicher mehr wie mein Tor in Innsbruck.
Auch das zeichnet dich aus, natürlich immer mehr oder immer in den Dienst der Mannschaft zu stellen und die diplomatische Antwort wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt, kann man natürlich vorstellen, oder das kann sich jeder vorstellen, dass das eine emotionale Angelegenheit ist. Jetzt klappt's mit den Siegen, man geht erfolgreich aus dem Wochenende raus, könnte sogar mit einer 3 Spiele währenden Siegesserie, wenn es morgen in Pustertal klappt, ins nächste Wochenende starten. Und du hast die Verletzungsmisere bei Salzburg schon angesprochen. Wenn man aber weiß, dass mit Ty Loney, Troy Borg, Tyler Lewington, Ali Vukovic und Paul Huber, die gestern zum Beispiel alle gefehlt haben, noch so viele Pfeile im Köcher hat, wie blickt man da auch auf diese intensive Phase, die jetzt bevorsteht? Freut man sich da einerseits, weil man weiß, boah, fuck, wir werden noch stärker werden oder muss man die Verletzten und wer wann zurückkommt, eh wegschieben, weil es im Tagesgeschäft gerade wenig bringt?
Ja, im Tagesgeschäft bringt es jetzt gerade vielleicht nicht viel, aber weggeschoben wird da uns keiner. Also es ist ein genauso der Teil von der Mannschaft wie jeder andere. Und ja, 100% ist es so, wenn die zurückkommen, sind wir eine Hausnummer stärker. Weil jeder halt was anderes zur Mannschaft bringt, was die Mannschaft braucht. Aber auf der anderen Seite ist jetzt so, jetzt kriegen viele junge Spieler, talentierte, gute Spieler, eine Chance, die sie auch nutzen, wie man sieht jetzt die letzten Spiele. Und das ist ja eigentlich auch ziemlich geil, dass wir so viele Leute haben, die dann die Rollen einfach akzeptieren und einwachsen. Ja, also, wie gesagt, es hat beides seine Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Aber jetzt müssen wir so spielen, wie wir sein. Es werden vorzulaufen, dass die Spieler zurückkommen. Dann werden die Rollen natürlich halt wieder gemischt. Dann spielst du halt vielleicht kein Powerplay mehr oder hast ein bisschen weniger Eiszeit oder keine Unterzahl. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, die Rolle, was man kriegt, akzeptieren und die einfach dann probieren, 100% umzusetzen.
Gerade wer die Red Bulls in jüngerer Vergangenheit vielleicht nicht gesehen hat oder sie sich unbedingt deswegen auch ansehen sollte, weil du die Jungen angesprochen hast und das ist ja etwas, das die letzten Jahre schon sehr, sehr positiv auffällt, wer da tatsächlich in unserer Liga auch bei Salzburg spielt und auch den Kader aufwertet und besser macht und das in sehr, sehr jungen Jahren und sich dann weiterempfiehlt. Ich meine, vor 2 Jahren ist ein JJ Peterka noch auf heimischem Liga-Eis um und um geflitzt und hat Tore erzielt. Gestern in Buffalo eine Murder-Breakaway-Bude gemacht in der National Hockey League. Wenn man sich vergangenes Jahr in Erinnerung ruft und auch weiß, wie wichtig ein Daniel Leonhardt war, der jetzt in der deutschen Eishockey-Liga sein Geld verdient und auch da nominell eine Stufe aufgestiegen ist. Wer sind so Leute, die sich für dich empfehlen konnten, ist zu viel, weil es natürlich auch über eine längere Zeit gehen muss. Aber wer sind so junge Cracks, die jetzt auch die Chance bekommen haben, ihr Können zu zeigen, wo du sagst, the sky is the limit für die?
Ja, wie gesagt, JJ und Danjo sind natürlich eine Ausnahme. Gell? Die haben unglaublich gespielt. JJ sowieso. Jetzt haben wir, egal ob das jetzt der Predan, Aljas oder der Timmy, Huberbaul, Dali, Also die spielen alle unglaublich. Wie gesagt, für mich ist sicher der Hupsi, also der spielt brutal seit heuer da ist in der Rolle eingewachsen und spielt unglaublich gutes Eishockey. Wie gesagt, aber es sind alle Jungen bei uns, gell? Ob's der Luki Schreier oder der Stappi hinten, die wachsen über sich hinaus einfach. Die kriegen Eiszeit und sie nutzen sie. Es ist unglaublich gut, dass wir so eine Tiefe im Kader haben, weil man halt einfach weiß, egal was passiert, man hat immer noch genug eigentlich, dass man jedes Spiel gewinnen kann.
Und gerade wenn man dann vielleicht auch ein klein wenig weiter runterblickt, auch zu den Repo Hockey Juniors und weiß, was da passiert und was da am Potenzial vorhanden ist, dann muss der Opposition ohnehin Angst und Bange werden. Was spannend ist, was jetzt auch die jungen Cracks anbelangt, die du genannt hast und auch die, nennst du jetzt mal Elder Statesman, gerade mit einem Thomas Raffel, der dann auch schon 36 Lenze zählt. Du bist mit 26 eigentlich am Eintritt ins sagenumwoben beste Eishockey-Alter und muss ganz ehrlich gestehen, dass ich heute der Uniwett-Statistik genommen habe, dass du erst 26 bist, war ich ganz kurz überrascht, weil du einfach schon so wahnsinnig lange mit dabei bist und diese Liga auch schon so lange bereicherst und gleichwohl wirst du die besten Jahre hoffentlich erst noch vor dir haben. Aber wenn du auch deine Rolle in der Mannschaft kurz reflektierst, bist du noch näher dran an den jungen Wilden oder bist du auch schon so der Eishockey-Papa, der mit seiner Erfahrung die Jungen heranführen muss oder darf?
Ich bin eher so in der Mitte drinnen, würde ich sagen. Ich verstehe mich mit allen eigentlich gut. Sicher viel am Weg mit den Jungen auch. Oder mit den Jüngeren, sage ich einmal, weil es einfach Spaß macht da, gell? Ich sitze im Bus mit denen zusammen, wir spielen Karten zusammen und das ist, man sieht halt einfach andere Sachen, gell? Sechs Jahre Unterschied und man merkt dann schon oft da redensartlich oder so ein bisschen einen Unterschied, wo man sich denkt, okay, hoppala, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Aber wie gesagt, ich bin jetzt da, ich schaue, dass ich für alle da bin, irgendwie ein Freund da und red zwar auf dem Blödsinn, aber ich meine, das tut jeder. Aber wie gesagt, bin jetzt da nicht einer, der sagt, du musst so tun oder irgendwas. Ich probiere ein bisschen Lead by Example und schau, dass ich halt sag. Und wenn was zum Sagen ist, dann wird's eh gesagt. Egal, ob ich das bin oder ob mir der Junge dann was sagt oder ob mir der Bomsche was sagt, muss ich es eh akzeptieren, weil irgendwas wird dran sein, wenn sie was sagen.
Nehmen wir an, man würde es äußerlich nicht erkennen, wer jetzt zur älteren Generation gehört und wer zur jüngeren. Was sind so Indikatoren, anhand derer man Rangordnungen oder zumindest Hierarchien erkennen kann? Also ich oft mit Reini Divis gesprochen, der immer wieder die Sitzordnung im Bus angesprochen hat, dass die Älteren quasi den hinteren Bereich okkupiert hatten und nach vorne hin ist es jünger geworden oder kann man es, keine Ahnung, an den Apps am Handy identifizieren, wer hat noch Facebook drauf und wer ist ausschließlich auf TikTok? Wie merkt man in Salzburg, wer welchem, ich mag es nicht Lager nennen, aber mir fällt kein besserer Begriff an, wer welchem Lager zuzuordnen ist? Was sind da Indikatoren?
Das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, zum Beantworten. Also ich selber habe zum Beispiel kein TikTok. In dem Umkreis, wo ich sitze, haben einige TikTok. Es ist halt oft ganz lustig, weil meine Schwester zum Beispiel auch ist 2001 geboren. Wir haben relativ viele junge Spieler, die auch 2001 oder noch jünger sind. Und da sieht man halt schon sehr viele Ähnlichkeiten, gell? Was es halt für Wörter gibt. Ich meine, die Hälfte weiß ich gar nicht. Wo ich mal fragen muss, okay, was heißt das jetzt? Aber nein, ganz schwierig zum Unterscheiden eigentlich. Da uns sitzen auch, wenn der Balzi ist auch nicht alt oder der Ali, das sind ja alle nicht alt, die sitzen auch hinten im Bus, dann sitzt der Bomb schon wieder ein bisschen weiter vorne. Es ist schwierig, total schwierig zum sagen.
Ich möchte dich da auch nicht aus Glatteis führen, nachdem ich weiß, dass auch Teamkollegen hin und wieder bei diesem Format reinhören möchte, viel lieber auch ein klein wenig über dich und dein Eishockey-Wirken in Österreich sprechen. Eine meiner Lieblingsstatistiken, die so viel beinhaltet und dann aber auch wiederum so random ist, ist die Ironman-Streak, die du lange innehattest. Du hattest tatsächlich eine Serie von 200 52 Spielen in der Liga in Serie, ohne auch nur ein einziges Mal gefehlt zu haben. Und wenn man den Eishockeysport verfolgt und wenn man weiß, wie volatil das Ganze ist, wie eine Scheibe manchmal falsch einschlagen kann, wie man deppert verkanten kann, wie man einen blöden Hit abbekommt, wie man zur falschen Zeit am falschen Ort sein kann und was alles passiert, ist es eh ein Wunder, dass es so eine Streak gibt wie 252 Spiele in Serie, die natürlich auch die Unibet-Statistik festgehalten hat. Und dann endet die am 25. September 2020 und du musst nach einer halben Ewigkeit erstmals wieder zusehen. Wie war das für dich, dieses Gefühl, nicht routinemäßig in die Kabine zu gehen, nicht routinemäßig Schläger tapen, nicht routinemäßig Stiefel anziehen, nicht routinemäßig Warm-up, nicht routinemäßig Spiel und dann Postgame-Absacker und nach Hause, sondern einfach verletzt zusehen zu müssen?
Ja, brutal schwierig. Das Letzte, was ein Spieler oder ein Sportler machen will, ist zuschauen. Aber wie gesagt, ich war da Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt schon in Salzburg und Salzburg hat unglaubliche Möglichkeiten für die Reha gehabt. Es hat also wirklich an nichts gefehlt. Gell. Schaut halt, dass man dann, du änderst halt dann einfach deine Sichtweise und probierst dich anders weiterzuentwickeln, sage ich mal. Ich habe vorher wenig mental gemacht, zum Beispiel so Mentaltraining und dann kannst du halt einmal weniger am Eis trainieren, aber dafür kannst du ein bisschen mehr in deine mentale Stärke oder in dein Mental Game investieren. Ich habe das halt probiert so zu nutzen, bin trotzdem immer bei der Mannschaft geblieben, bei den Teammeetings dabei etc. Habe halt dann trainiert, was zum Trainieren war, meine Therapie gemacht und mich probiert zum Zukämpfen. Gell. Ich meine, das war dann eh öfter wie erhofft in den letzten paar Jahren. Zurzeit Gott sei Dank gesund und nichts, aber ja, man muss aus jeder Situation einfach das Beste machen. Man kann es leider nicht beeinflussen. Und so wie du gesagt hast, wenn es passiert, dann passiert es meistens eh deppert, dass du irgendwo deppert reinfliegst oder eine Scheibe ins Gesicht kriegst, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe super Unterstützung gehabt auf Trainer, Physios, Ärzte, dass das alles immer relativ schnell und gut zum Erledigen war.
Und es ist auch gut, dass du es ansprichst und das ist durchaus hinlänglich bekannt, dass das Umfeld an Betreuerinnen und Betreuern in Salzburg natürlich exzellent ist und das sind auch Units, die bei vielen Eishockey-Fans, wenn es dann um simple Tore schießen und assistieren geht, nicht unbedingt im Vordergrund stehen, aber die genauso wichtig sind, um diesen ganzen Zirkus auch am Leben zu erhalten. Aber weil du das Mental Game angesprochen hast und auch die Investitionen darin, gerade weil es viele Hörerinnen und Hörer gibt, die sich da natürlich fragen, was sind denn so Dinge, die man sich in einer langen Rekonvaleszenzphase aneignen kann, die einem helfen? Kannst du das ein klein wenig veranschaulichen an vielleicht einer Sache, die dir weitergeholfen hat, in nicht nur der einen Verletzungsunterbrechung, das du schon angesprochen hast, gab seither leider keine volle Spielzeit mehr, die dir vergönnt war, weil immer irgendein Schaß passiert ist. Aber wenn man diese Verletzungspausen zusammennimmt, gibt es etwas, das dir geholfen hat, immer noch hilft oder helfen wird?
Ah ja, sicher. Ich habe zum Beispiel so Atemtechnik angeeignet, gell, wenn in Stresssituationen, wo du zwei, dreimal tief einatmest und dann probierst du dich aufs Hier und Jetzt zu fokussieren, was mir teilweise echt sehr gut hilft. Wie gesagt, ich bin auch noch nicht 100% super und der Guru in dem, würde ich mal sagen. Aber es sind einfach Kleinigkeiten und auch einfach nur die Aufmerksamkeit, sich zu schenken oder mal im Körper zuzuhören, was der jetzt eigentlich zum Sagen hat oder im Kopf in dem Fall, ist schon sehr, sehr wichtig. Auch aufgrund, dass ich ein brutaler Kopfmensch bin, alles fünfmal überdenke oder drüber nachdenke, kann man sich da schon super Sachen aneignen. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, dass man jemanden, wenn man jemanden hat, mit dem man reden kann oder jemanden sucht, dass man das probiert und einfach einmal für sich selber schaut, bringt es mir was, bringt es mir nichts oder auch etwas anderes. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist.
Inwieweit würdest du sagen, dass du mit all den Verletzungen, die dir passiert sind in den letzten Jahren, deinen Körper jetzt besser kennst?
Ja, du kennst ihn schon viel besser. Ich meine, du lernst ihn anders wahr haben, weil am Anfang, wenn du so lange spielst und du eigentlich nie was hast, dann denkst du, du bist unsterblich, was halt leider nicht so ist. Aber dann lernst du halt umso mehr einfach Kleinigkeiten, gell? Weil ich die Schulter da luxiert gehabt und wenn du nicht mal Zähne putzen kannst und irgendwann nach 2 Wochen kannst du Zähne putzen mit der Hand wieder, dann ist das eigentlich schon wieder ein Grund zum Feiern. Und so siehst du einfach die Kleinigkeiten, was die dann weiterbringen oder was dir wieder helfen, mental zuzukommen. Weil, wie gesagt, es bringt dann eh nichts, wenn du sagst, ich bin so arm und das ist schon wieder ich und warum nicht das oder warum hätte ich nicht das gemacht? Es ist eh schon zu spät, du kannst es nicht mehr ändern. Und ja, wie gesagt, vielleicht jetzt auch ein bisschen gescheiter geworden mit manchen Trainings, wenn einmal ein optional Skate ist oder so, stehst du in der Früh auf und bist echt nicht mehr 18. Denkst du, ja, passt, na, tue ich heute mal vielleicht ein bisschen weniger und schau, dass es halt beim Spiel dann wieder 100% passt. Aber sonst, man lernt den Körper schon anders kennen durch so eine Verletzung.
Ich habe schon angesprochen im Laufe unseres Gesprächs, und es kommt doch nicht von ungefähr, dass du überfälligerweise an dieser Stelle gastierst. Du bist seit vielen Jahren auch einer der Good Guys in der Eishockey League, und das hast du nicht zuletzt auch unter Beweis gestellt in den vergangenen Playoffs der Eishockey League und auch in der Finalserie. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir bei einer der beiden Finalpartien in Székesfehér war, im Kabinengang aufeinander gestoßen sind und kurz auch plaudert haben. Du warst verletzt out, musstest diesen magischen Playoff-Run der Red Bulls verletzt mit ansehen, hast dich aber auch dort weiter in den Dienst der Mannschaft gestellt und teilweise den Equipment, was ist teilweise, du hast den Equipment-Managern geholfen und halt angefasst, was anzufassen oder dort mit angefasst, wo mit anzufassen war, um es richtig zu formulieren. War das für dich von vornherein klar, dass du das machen willst? War das vom Verein gewünscht, optional? Wie kam es dazu, dass du bei jedem Spiel mit dabei warst und auch teilweise richtig hakeln musstest?
Ja, erstens bin ich einmal dankbar überhaupt, dass ich die Möglichkeit gekriegt habe, mitzufahren. Das ist ja auch nicht normal, gell? Ich meine, du brauchst ein eigenes Hotelzimmer oder irgendwas, weil du kannst ja nicht mit einem Spieler im Zimmer sein, der seine gewohnte Routine hat oder so, gell? Und du jetzt da 4 Stunden vorher in die Halle fährst oder den vielleicht bei seinem Mittagsschlaf aufwächst. Also da schon ein großes Danke, dass sie mir das ermöglicht haben. Und wie gesagt, ja, ich habe dann einfach probiert, irgendwo zu helfen, was halt zum Helfen gegangen ist. Ich habe nebenher ein bisschen trainiert, dann leider langsam schon mitgekriegt, dass sich die WM auch nicht mehr ausgehen wird. Aber ja, dann war es halt umso schöner zu sehen, wie die Mannschaft da zusammengewachsen ist und was die dann geleistet haben am Eis, war halt echt unglaublich. Es war zwar brutal schier, dann nicht am Eis zu sein, aber wie gesagt, ich habe mich nie ausgrenzt gefühlt, weil jeder auch in der Hinsicht für mich da war. Ich habe halt probiert, ihnen irgendwas zu, keine Ahnung, und wenn es Trinkflaschen auffüllen ist oder was weiß ich, halt dann einfach probiert, das zu machen. Und ja, es ist dann schlussendlich, Gott sei Dank, der Meistertitel geworden, der genauso schön war für mich.
Du hast mit 18 Punkten im Grunddurchgang auch großen oder Anteil daran gehabt, dass Salzburg mit den Playoffs frühzeitig planen konnte. Du hast in den Playoffs viel Hand angelegt bei alltäglichen Dingen, die wiederum ganz wenige Fans von außen sehen. Du hast schon gesagt, wie weh das tut, das mit ansehen zu müssen, dass da auf einmal der Pott gestemmt wird, wie sehr. Und die offizielle Statistik, nicht nur die von Unibet, sondern auch bei Elite Prospects beispielsweise, führt dich als Meister trotz deiner Verletzungsabsenz. Wie sehr kann das trotzdem dein Titel sein? Oder wie sehr bedeutet dir das auch was vergangene Saison passiert ist?
Ja, ich habe am Anfang eigentlich immer daheim gesagt, na was, ist eigentlich nicht so mein Titel jetzt, gell. Ich habe eigentlich nichts dazu beigetragen. Aber wie gesagt, es war wieder die Mannschaft eigentlich, was sagt, hey Hupsi, du warst das ganze Jahr da, du warst jetzt im Playoff mit, du warst jeden Tag für uns da. Wir waren für dich da und wir haben das zusammen gemacht. Gell? Also die haben mir das glauben lassen einfach und mich teilhaben lassen an dem Erfolg, was halt brutal schön war. Logisch wäre es schöner gewesen am Eis. Aber wie gesagt, heuer ist eine neue Chance und ich werde alles dafür tun, dass es hoffentlich wieder so ausgehen wird. Ja, ich habe es auch so genossen. Man muss es genießen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man Meister wird. Dass man nicht am Eis steht mit den Eislaufschuhen, ist vielleicht ein bisschen scheiße, sage ich einmal. Aber es war so dann genauso schön und ich habe auch feiern können.
Und du bist zu einem Zeitpunkt zu Red Bull Salzburg gekommen, wo man sich gedacht hat, Gott, Salzburg hat 15, 16 erst wieder einen Titel gewonnen, da wird 17, 18, 18, 19 schon wieder so weit sein und dann dauert aber das Warten auf einen Titel auf einmal 6 Jahre. Was sich so niemand gedacht hätte, was aber auch wiederum nur zeigt, wie kompetitiv es an der Spitze in der Liga zugeht. Und bei den 6 Jahren ist auch eine Meisterschaft komplett abgebrochen worden. Das darf man natürlich nicht vergessen. Gerade in einem Jahr, wo Salzburg der unangefochtene Titelfavorit war und in der Playoff-Serie im Viertelfinale auch mit 2-1 in Front gelegen ist. Aber was sind da für Dämme gebrochen? Weil wir immer von dem Druck sprechen, der natürlich in Salzburg herrscht, beziehungsweise diese Erwartungshaltung auch an sich selber Meister werden zu wollen. Du als jemand, der mittendrin statt nur dabei war, wie hast du diesen Dammbruch der Emotionen, dass es endlich wieder mit dem Titel geklappt hat, miterlebt?
Ja, direkt nach dem letzten Spiel in Scheer waren es einmal Tränen. Ja, also es war einfach ein Gefühl von Erleichterung, würde ich mal sagen. Gell. Man arbeitet so hart und man steckt so viel rein in das. Und wie gesagt, am Ende zählt halt einfach der Sieg und gemeinsam mit der Mannschaft, mit dem Verein, die Trophäe zu stemmen. Dass es so lange gedauert hat, ja, war wirklich zart. Aber wie gesagt, es ist nicht einfach in unserer Liga. Es gibt super Mannschaften und es ist nicht selbstverständlich, dass man da gewinnt. Es wird ja auch keiner gewinnen lassen. Also man muss den Moment dann schon genießen, aber so schön er ist es jetzt halt doch schon wieder Dezember in der neuen Saison und man muss aufpassen, dass man nicht in der Vergangenheit umschwebt, weil jede Saison aufs Neue wieder halt was anderes ist. Ein paar Spieler haben sich verändert, die Mannschaft hat sich ein bisschen verändert. Es verändert sich alles und man muss halt dann schauen, dass man in der neuen Saison dann auch wieder den Rhythmus findet und das System, was für die Mannschaft funktioniert.
Und wir hören auch gleich auf, in der jüngeren Liga-Vergangenheit zu schwelgen. Aber eine Sache, die mich immer interessiert, und da hat auch Matt McIlvain für alle, die es nachhören wollen, an dieser Stelle sehr ausführlich darüber geplaudert, was es für Teambuilding-Prozesse gab und gibt, wie die Mannschaft der vergangenen Saison von Red Bull Salzburg auch so nah zusammenrücken konnte. Du als jemand, der als Spieler mit dabei war und dann als in Anführungszeichen Edelbetreuer, was hatte diese Meistermannschaft der vergangenen Saison, was die Mannschaft der aktuellen Saison unbedingt noch braucht oder was die Mannschaft von der letztjährigen Mannschaft lernen kann, im Wissen, dass natürlich sehr viele Teile gleich geblieben sind?
Ich glaube, wir sind heuer schon auf einem sehr guten Weg. Wie gesagt, viel hat sich nicht geändert. Unser Stamm ist ziemlich gleich geblieben. Und alle neuen Spieler, was gekommen sind, haben sich eingefügt. Wie gesagt, letztes Jahr war dann halt einfach, da hat alles zusammenpasst. Gell? Jeder ist in die Kabine eingegangen, es hat gewusst, wer neben mir reißt sich in den Arsch für mich auf. Und dann ist das so durch die Kabine einfach durchgegangen. Gell? Man hat das ganze Jahr über haben wir geschaut, dass wir close sein, alle miteinander. Also, dass wir manchmal mal Sachen unternehmen. Vielleicht gehen wir mal für ein Abendessen oder keine Ahnung. Einfach so Kleinigkeiten, was wichtig waren für uns, einmal abseits vom Eis etwas zu tun, weil man doch sonst die ganze Zeit in der Eishalle aufeinander umpickt. Man muss auch als Spieler selber was finden, oft auch mal abseits vom Trainer oder vom Verein. Man braucht zwischendurch einfach einen Abstand, dass du sagst, okay, passt, reden wir zusammen, hocken wir uns zusammen, vielleicht trinken wir mal ein Bier zusammen oder so. Das hat uns dann sehr gut getan. Und wie gesagt, es war einfach jeder war 100% eingestellt, die Arbeit zu bringen, jeden Tag. Also es hat keinen Tag gegeben, wo einer gesagt hat, er mag es nicht oder er tut das nicht, er will das nicht. Es ist gearbeitet worden und das war letztes Jahr sicher sehr, sehr, sehr wichtig für uns.
Und was Red Bull Salzburg-Fans sicherlich Hoffnung gibt, die allermeisten von der Meistermannschaft sind auch weiterhin mit dabei und wer weiß, wo das dann eben auch diese Saison hingeht. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis, Unibet bietet einen 400%igen Willkommensbonus für Neukunden an mit dem Promocode HOCKEY-BONUS. Erhalten Kunden und Kundinnen bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40 € Bonus geschenkt. Details gibt's wie immer in den Shownotes und Hörerinnen und Hörer dieses Formats wissen natürlich Unibet by Players for Players. Wenn wir den Blick, Mario, ein klein wenig weiterfassen, dann gibt es in deiner Karriere eine unheimlich spannende Episode, nämlich deinen Gang in die Quebec Major Junior Hockey League. Einfach mal naiv gefragt, wie kommt man vom HCI in eine der wichtigsten und größten Nachwuchsligen des Planeten?
Mein Papa hat einen guten Freund da und der Müller-Peter, der hat mir damals geholfen. Habe dann mit meinem Manager, den ich noch habe, der hat gesagt, ja okay, wir probieren die umzukriegen. War dann einmal eine Woche drüben, da hat mich der Trainer angeschaut von einer Mannschaft, der hat gesagt, ja passt, er würde mich gerne spielen lassen oder er würde mich gerne in der Mannschaft haben das Jahr. Und dann ist es eigentlich ziemlich schnell gegangen alles. Dann bin ich da drüben, hat es auch so einen Draft gegeben, bin dann gedraftet worden. Und ja, habe es dann am Anfang eigentlich gar nicht glauben können, dass ich dann doch so weit weg bin von daheim, weil es schon schwierig war am Anfang für mich. Aber ja, es war eine sehr, sehr geile Erfahrung.
Du bist mit Victoria Will wo gelandet? Also ich durfte auch schon zweimal in Quebec sein, in der Nähe von Quebec City. Und dort ist wahrscheinlich ein klein wenig urbaner. Mit Victoria Will bist du mittendrin in der Provinz Quebec gelandet, die, wenn man mit Kanadiern redet und da ein klein wenig zwischen den Zeilen zuhört, schon sehr, sehr eigen ist. Wie war der Kulturschock, nach Quebec zu kommen? Gab es einen?
Schock nicht so wirklich eigentlich. Also am Anfang war es schon komisch, wir sind in einer Unterkunft gewesen, ich glaube, das war eine alte Schule oder irgend sowas. Alle Spieler zusammen die ersten zwei Wochen, glaube ich. Da haben wir schon gedacht, oh, verdammt, also das hebe ich nicht lange aus. Aber dann sind zum Training einmal die Gastfamilien gekommen und haben sich vorgestellt. Das hat dann sofort funktioniert. Die haben drei Kinder gehabt, die Gastfamilie super freundlich und das war echt brutal nett. Also die haben super Englisch geredet auch, was ja dort nicht so normal ist, dass jeder Englisch redet mit dir, selbst wenn er es vielleicht kann. Aber wie gesagt, ich bin unglaublich dankbar, dass ich dann so eine super Gastfamilie gekriegt habe, weil ohne die wäre es wahrscheinlich nicht so leicht gegangen, wie es dann schlussendlich gelaufen ist dort.
Das letztlich 68 Partien in der QMJHL absolviert, was eine Menge ist. Also auf 68 Spiele kommst du in Österreich maximal auch mit einem langen Playoff-Run. Und dort ist eigentlich relativ normal, auch schon im Teenager-Alter so viel Eishockey zu spielen. Wird hierzulande im Nachwuchs zu wenig kompetitiv gespielt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann es einfach nicht vergleichen. Das ist ein bisschen anders einfach. Ich glaube, dass halt das Eishockey schon drüben größer ist wie bei uns. Aber man sieht jetzt schon auch, dass im Gegensatz zu von mir früher, also ich habe jetzt nicht so viel Einblick auf jüngere Mannschaften, aber ich glaube schon, dass die Spiele und so jetzt mehr waren sein im Gegensatz zu früher, wo ich noch jünger war, sage ich einmal, oder im Nachwuchs gespielt habe. Aber wie gesagt, es ist natürlich schon ein Unterschied, weil bei uns, wenn ein U20-Spiel ist, schauen nicht viele Leute zu, wenn vielleicht die Eltern oder Freund, und dort ist halt die Halle einfach voll, was schon eigentlich zach ist. Und das war aber richtig geil. Und wie gesagt, missen möchte ich es auf jeden Fall nicht.
Mit was für einer Erwartungshaltung geht man nach Kanada? Du hast ja auch angesprochen, bist du mal überrascht gewesen, dass du überhaupt in diesem Draft dann auch gezogen worden bist. Hast du da gedacht, schauen wir jetzt mal an? Oder war schon auch das Ziel, als regelmäßiger Scorer beizutragen, Difference Maker zu sein?
Das war, glaube ich, noch brutal schwierig für mich, weil ich war vom, vom Kopf her eigentlich noch nicht so weit, glaube ich, am Anfang vor der Saison, dass ich weiß, was für eine Chance das eigentlich ist, was ich da gekriegt habe. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wäre das eigentlich oder war das eine brutale Chance? Und vielleicht mit meinem jetzigen Wissen hätte ich vielleicht schon manche Sachen anders gemacht. Aber wie gesagt, ich war damals halt einfach noch nicht so weit und mit so einem Wissen, was ich halt jetzt habe, dass es vielleicht nicht 100% so gut gelaufen ist, wie es vielleicht laufen hätte können.
Und das ist aber auch die Geschichte, und in der vergangenen Staffel von Ohne Bett Hockey O'Clock hat ja auch Vinzenz Rohrer zum Beispiel, der aktuell weiterhin in der Ontario Hockey League tätig ist, ein klein wenig darüber berichtet. Marco Rossi war in der Ontario Hockey League, Timo Nickel war in der QMJHL tätig, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also es gibt so viele Cracks heimischer Prägung, die ihr Glück in Anführungszeichen in den großen Nachwuchsligen in Kanada beziehungsweise in Nordamerika versuchen. Und du als jemand, der das jetzt auch reflektierter betrachtet, was würdest du mit deinem jetzigen Wissen, deinem 19-jährigen Ich, das nach Kanada geht, das nach Victoria geht, auch raten?
Ich würde sagen, jeden Tag, jeden Moment einfach genießen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man dort spielen darf. Oder spielen kann. Und dann schauen, dass man jeden Tag einfach das Beste aus sich rausholt. Tipps von Trainer annimmt. Auch wenn man mal denkt, vielleicht in dem Alter, was will er jetzt schon wieder von mir vielleicht oder so. Wie man halt mit dem Alter ist. Aber die wissen dann halt schon mehr wie du. Und wie gesagt, wenn ich früher vielleicht mehr auf Trainer gehört hat oder mehr auf Leute von außen, wäre vielleicht, keine Ahnung, wahrscheinlich auch nicht da, manche Sachen anders gelaufen, aber wie gesagt, ich bin trotzdem froh mit dem Schritt, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe jetzt nicht ganz abgekackt. Wie gesagt, es war eine geile Erfahrung und das hat unglaublich Spaß gemacht.
Will ich da auch gar nicht länger quälen, aber immer wieder auch ein Auge drauf, wer denn so in der Truppe gestanden ist. Und gerade wenn man sich auch hierzulande ansieht, gerade weil Shiga Panze zum Beispiel vor zwei Folgen hier gastiert ist bei Ohne Bett Hockey O'Clock, der hat zum Beispiel mit einem gewissen John Tavares zusammengespielt im Nachwuchs-Eishockey. Das ist dann so spannend, wie Karrieren verlaufen, wo sie dann vielleicht auch wieder zusammenfinden und wer aus welchen Gründen auch immer dann vielleicht auch den Schritt tatsächlich in die große Welt der NHL schafft. Du hattest bei den Tigre auch die Gelegenheit, mit zwei zukünftigen NHLern zu spielen, nämlich mit Sammy Blaze und Maxime Comtois. Merkt man da auch im tagtäglichen Training, hoppla, das ist jemand, der NHL Potenzial hat, oder hat sich das möglicherweise auch erst nach deinem Jahr in Victoriaville rauskristallisiert?
Nein, ich glaube, man hat das dann schon, man sieht das schon gleich einmal. Also, ich sage jetzt, wenn beim JJ zum Beispiel, also der ist mit dem Alter, war ich oder sein andere Spieler einfach noch nicht so weit wie die Spieler waren oder sein. Und das hat man bei dem, also speziell bei den zwei, also der Sammy ist ja ungefähr in meinem Alter. Aber der Maxi, der ist schon um einiges jünger. Aber man hat es gesehen. Die sind schon um eine Klasse besser gewesen, gell? Würde es gar nicht einmal sagen, dass sie viel mehr oder besser anders trainiert haben. Einfach, da war auch schon, die haben ein anderes Gefühl oder einen anderen Kopf für das Eishockey schon gehabt. Und die waren einfach den Schritt schon weiter, den ich und manche andere wahrscheinlich einfach nicht sein.
Und das kann dann eben auch passieren, und trotzdem gibt es dann wieder solche Geschichten wie die eines Derek Ryan, der es mit Ende 20 zum Debüt in der National Hockey League geschafft hat und das, wo er den Umweg Eishockey League und Schweden nehmen musste. Wenn du versuchst, das so ein klein wenig auch runterzubrechen, gibt es den NHL-Traum bei dir noch, oder gab es so einen Punkt, wo du sagst, okay, eigentlich fehlt mir das und das, um diesen NHL-Traum auch wirklich intensiv zu leben?
Leben. Träumen darf man ja viel, gell? Aber ich glaube, jeder, was es da hocht, wird wissen, dass das wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein wird. Vielleicht Tiroler Elite-Liga oder so mal, aber nein, Spaß. Ja, wie gesagt, es ist, ich probiere auf meinem Niveau einfach schauen, dass ich besser werde. In der Liga, man sieht dann schon auch Rögle, das ist dann ein anderes Tempo. Man ist es einfach nicht gewöhnt, dass man auf so einem Tempo dann spielt auf einmal. Und ja, wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt halt für mich machen kann, ist schauen, dass ich jeden Tag besser werde, dass ich schaue, dass ich mich immer noch weiterentwickle und probiere meine Kleinigkeiten, was halt jetzt auch im Liga-Alltag mich besser machen könnten. Wie gesagt, es ist immer noch sehr viel ausbaufähig bei mir. Und ja, ich werde ein bisschen nicht mehr spielen, weil ich probiere, mich weiterzuentwickeln.
Und das Schöne ist, nicht nur du entwickelst dich weiter, sondern auch der Huber-Clan, nenne ich es jetzt mal. Da gab es in der jüngeren Vergangenheit eine sehr, sehr positive und erfreuliche Entwicklung, nämlich auch bei deinem Bruder Andreas, der, glaube auch seit dieser Saison hochoffiziell Referee ist, also Spiele leitet. Das war erst gestern auch der Fall, dass eine Partie mit deiner Beteiligung von deinem Bruder als offiziell mitgeleitet worden ist. Wie ist das für dich? Versucht man da dann schon auch zu sagen, komm, hey, das war jetzt kein Hooking, kein Slashing, kein was auch immer. Versucht man sich da einen kleinen Bonus rauszuholen oder weiß man, verdammt, weil es der Bruder ist, schaut da bei mir sicher noch genauer hin?
Nein, ich glaube, Bonus rausholen kannst du da überhaupt nichts. Also der ist da so abgeklärt, dass ihm das eigentlich total wurscht ist. Man redet schon hin und wieder einmal am Eis, gell? Schreibt man halt einmal ein Plätzchen rein oder so, aber seine Entscheidung wird's nicht ändern, gell? Keine Ahnung, wie es für ihn ist, aber für mich ist es immer total lustig, eigentlich, wenn wir gegeneinander spielen. Oder gegeneinander spielen, sage ich, wenn er ein Spiel pfeift.
Der freudsche Versprecher oder der Schiedsrichter ist natürlicher Feind des Spielers.
Ja, na Feinde. Ich würde nicht sagen Feinde. Nein. Aber ja, in meinem Fall vielleicht schon. Hat er ein Spiel nicht pfiffen, dann hat er vielleicht da mehr geschossen, weil eins hat er schon aberkannt. Aber nein. Ich glaube, er macht ganz einen guten Job und sie sind echt zufrieden mit ihm. Und es freut mich brutal. Ich hoffe, dass es so weitergeht, weil es ist auch nicht wenig Aufwand, was er da betreiben muss oder darf in dem Fall. Und wie gesagt, hoffentlich läuft es ihm so weiter und hoffentlich sind sie weiterhin zufrieden mit ihm.
Nein, da muss man auch eine Lanze für ihn brechen. Das ist eine der sehr erfreulichen Erscheinungen bei der Schiedsrichterei. Wir durften es im Rahmen vom Puls 24 Hockey Matchday auch schon einmal erwähnen, dass mit Bastian Grosnik ja ein weiterer Ex-Spieler den Weg in Richtung Schiedsrichterei gefunden hat. Auch dem Bruder Andreas mit Einsätzen in Österreichs höchster Spielklasse ausgestattet und nicht weit davon entfernt gewesen, vielleicht auch dort eine Karriere zu haben, umso löblicher, dass er dem Sport erhalten bleibt und als Referee einen exzellenten Job macht. Wie ist es nur, wenn eine Person am Eis dich noch viel besser kennt als alle anderen und der ausgerechnet ein gestreiftes Trikot trägt?
Ja, witzig. Wenn der Schiri bei dir vorbeifährt und sagst, hey, warum hast du da nicht geschossen eigentlich? Warum schießt du da nicht? Oder warum machst du das? Ist schon total witzig oft. Aber wie gesagt, während dem Spiel, so viel Zeit hast du nicht zum Reden. Er konzentriert sich auf seine Sache. Ich konzentriere mich auf meine Sache. Da ist eher kurz vorm Spiel, nach dem Spiel, kurz zusammensetzen, kurz reden oder telefonieren am Weg in die Halle. Aber ja, es ist natürlich witzig, wenn der kleine Bruder in dem Fall das Spiel pfeift. Und ja, wie gesagt, ich hoffe einfach für ihn, dass er da so weitermacht und dass es ihm so weiterläuft.
Und es gibt noch einen Bruder und der ist aktuell in Österreichs dritter Liga unterwegs, in der ÖEL. Eine Liga, die sich prächtig entwickelt und mir war es vor ein paar Wochen selbst vergönnt, auch in Hohenems beim Schlittschuhclub Hohenems ein Spiel anzusehen, wo ja, glaube ich, auch Wattens in der Gruppe ist. Es gab vergangenes Wochenende endlich wieder die Neuauflage des traditionsreichen Duells des Wiener Eislaufvereins mit dem ATSE Graz. Und das ist auch schön zu sehen, dass solche klingenden Namen immer noch viele Zuseherinnen und Zuseher anlocken, weil du auch gesagt hast, vielleicht wird es dann irgendwann mal die Tiroler Elite-Liga oder die österreichische Eishockey-Liga dann in ferner Zukunft nach einer langen und erfolgreichen Karriere. Und weil wir auch über den Ausflug nach Quebec angesprochen haben, du bist in deinem sechsten Jahr bei Red Bull Salzburg. Das ist eine halbe Ewigkeit für einen Eishockey-Profi und extreme Vereinstreue. Und gerade beim Umfeld von Salzburg kann man sich natürlich denken, dass jeder dort auch gerne bleiben will, wenn es einfach passt. Aber gibt's das europäische Ausland, das dich reizt? Oder gibt's ein Land, wo du sagst, wenn sich's wann auch immer ergibt, dort würde ich gerne einmal auf Puckjagd gehen?
Also für mich jetzt in erster Linie, ich glaube, ich bin mit der Familie sehr, sehr happy in Salzburg. Wie gesagt, in Salzburg hat man immer die Möglichkeit auf einen Titel, was jeder Spieler will. Wie gesagt, Ausland, ja, wäre schon interessant, auf jeden Fall. Aber man muss halt immer auch realistisch sein und sagen, was ist wirklich möglich. Wie gesagt, ich selber weiß ich noch nicht, wo der Weg hingeht. Heuer einfach einmal eine gute Saison spielen und schauen, dass der Titel wieder nach Salzburg kommt. Ich sage, es ist immer schwieriger, eine Mannschaft zu zerreißen, die gewinnt. Deswegen waren das die besten Voraussetzungen für mich oder auch für andere Spieler. Und ja, wir werden alles dafür tun, dass es dann auch so bleibt.
Und ich glaube, man kann sich kein besseres Schlusswort wünschen. Ich persönlich wünsche dir alles Gute. Hoffe, dass das mit dem Titel für dich dann auch in Erfüllung geht. Dieses Mal dann auch mit Schlittschuhen am Eis, wenn der Pott gestemmt wird. Aber wir alle wissen, es muss noch sehr, sehr viel Eishockey gespielt werden, um das dann auch entsprechend zu realisieren. So oder so, schön, dich endlich hier zu Gast gehabt zu haben. Kann da garantieren, das wird nicht das letzte Mal bleiben. Freue mich auf kommenden Sonntag, freue mich auf Red Bull Salzburg und den HCI. Schön, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über Hockey zu plaudern.
Kein Problem, sehr gerne.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey.